Guten Morgen miteinander. Vor einer Woche haben wir das eindrückliche Leben von Jan Hus ein bisschen angeschaut. Und heute wollen wir in das Leben von einer Frau hineinschauen. Ihr seht sie dort hängen, die ungefähr 150 Jahre im Bilderrahmen natürlich, wo ungefähr 150 Jahre später als der Jan Hus gelebt hat. Die Frau hat im 16. Jahrhundert die Obrigkeit von Spanien sehr durcheinander gewirbelt. Sie hat Klöster gegründet und revolutioniert. Und sie hat trotz Verfolgung im Nacken mutig neue Wege im Glauben gewagt. Und das zu einer Zeit, wo von der Frau eigentlich erwartet worden ist, dass sie in häuslicher Zurückgezogenheit lebt, das anspruchslos, tief religiös und sehr kinderreich. Teresa von Avila, so heisst die Frau, die wir heute gerne anschauen möchten, so wie auch der Jan Hus, die haben in einer Gesellschaft gelebt, die voller Missstände war. Und zur Zeit, in einer Zeit, wo es in der Kirche nur um Macht und Geld gegangen ist. Und in dieser Zeit hat auch Teresa von Avila wieder den Glauben an einen lebendigen Gott ganz neu entdeckt. Sie ist berühmt worden als eine Frau vom Gebet. Und auf diesem Fundament hat sie geglaubt, zur damaligen Zeit, aber auch heute noch. Teresa ist 1515 im spanischen Avila auf die Welt gekommen. Als Mädchen hat sie nicht dürfen in die Schule gehen, hat aber daheim lesen, schreiben, ein bisschen rechnen und haushalterische Sachen kennengelernt. Als sie 14 war, ist ihre Mami gestorben. Was soll der Vater jetzt machen mit zwischenzeitlich 12 Kindern? Für Teresa hat es genau 2 Optionen gegeben. Entweder heiraten oder ins Kloster gehen. Sie hat sich für das weniger schlimme Übel entschieden und ist ins Kloster. Die Frauenklöster der damaligen Zeit waren sehr verweltlicht und finanziell auch mit dem reichen Adel verbunden. Da gab es ganz viele ungute Abhängigkeiten gegeben. Und weil kurz zuvor auch Amerika entdeckt sind und alle jungen Männer nach Amerika gereist sind in ihrer Abenteuerlust, hat es einen riesen Frauenüberschuss gegeben. Und die Klöster sind darum dazumal zu einem Auffangbecken geworden für ledige Frauen oder Frauen aus höheren Ständen, die man nicht standesgemäss verheiraten konnte. Rückblickend sagt Teresa Folgendes über das Leben im Kloster. Nach den Jahren im Kloster wusste Teresa um die Probleme, die im Zusammenleben vieler Frauen mit unterschiedlicher Bildung und Herkunft gab. Sie wisse aus Erfahrung, so schrieb sie an einen befreundeten Priester, wie das mit vielen Frauen auf einem Haufen ist. Bewahre uns Gott. Heute wäre es natürlich anders, aber dazu mal genau. Das Klosterleben hat Teresa krank gemacht, wirklich krank, so dass ihr Vater sie musste heimholen. Zur Erholung ist Teresa zu einem Onkel gegangen und bei diesem Onkel musste sie ihm immer fromme Literatur vorlesen. Aber diese Literatur hat ihr eine grosse Angst ausgelöst. Zu dieser Zeit ist auch überall von Himmel und Hölle Fegfeuer und Verdammnis predigt worden. Und so war Teresa sicher, dass sie die Ewigkeit wird in der Hölle verbringen wird. Als sie wieder gesund war, ist sie darum zurück ins Kloster gegangen und hat gedacht, wenn ich jetzt zur Lebzeit im Kloster, was ja auch ein bisschen Hölle für sie war, werde verbringen, dann werde ich wahrscheinlich dafür die Ewigkeit im Himmel verbringen. Sie hat sich also probiert, den Himmel zu verdienen, indem sie im Kloster gelebt hat. Mit ihrer Gesundheit ist es aber nicht besser geworden. Als sie wieder im Kloster war, ist sie gleich wieder schwer krank geworden. Sie musste wieder das Kloster verlassen und hat wieder von diesem Onkel Bücher bekommen. Das eine Buch war ein Buch von einem Franziskanermönch. Und der hat geschrieben, dass Gott nicht nur eine Theorie sei, sondern dass wir ins tiefste Innen erleben können. und dass wir sogar ganz persönlich mit dem Gott reden können. Das war etwas ganz Neues für Theresa, so etwas hat sie noch nie gehört. Und sie hat angefangen, ganz leise mit dem Gott zu reden und hat so die ersten Erfahrungen gemacht mit einem persönlichen Gott. Aber der Weg war noch lang. Ihre Gesundheit ist immer schlechter geworden und schlussendlich ist sie in so eine tiefe Ohnmacht gefallen, dass das Umfeld geglaubt hat, sie sei gestorben. Die Trauerfeier ist bereits vorbereitet worden, das Grab sei schon ausgehoben worden, wo Theresa plötzlich wieder die Augen aufgemacht hat. Sie war am ganzen Körper gelähmt und bis sie wieder ganz gesund war, ist es noch weitere 3 Jahre gegangen. Man hat medizinisch probiert, ein bisschen herauszuforschen, was hat denn die Theresa genau gehabt. Es gibt verschiedene Theorien, aber man weiß es eigentlich nicht. Nach dem Erlebnis war Theresa wieder zurück im Kloster und sie hat sich für sie etwas verändert. Nichts Grosses, schreibt sie. Eher so eine innere Gewichtsverlagerung. Sie redet davon, dass sie so ein sanftes Zogen Ziehen in ihrem Herzen gespürt hat. Ein Ziehen nach innen. Ein Lockruf. Ein Durst nach irgendetwas, das sie vorher nicht gekannt hat. Im Buch ist es so beschrieben. Stärker als vorher hatte sie nun auch beim Lesen das Gefühl, schnell eine Klammer, lesen. Frauen zu dieser Zeit haben die Bibel nicht dürfen lesen. Das hat sie auch nur in Lateinisch gegeben. Sie hätte sie ja auch nicht verstanden. Also sie hat da Bücher gelesen, eben von Mönchen oder von Kirchenvätern von früheren Zeiten. Stärker als vorher hatte sie nun auch beim Lesen das Gefühl, dass jemand in ihr anwesend ist, der es gut mit ihr meint und der es ihr auch nicht übel nimmt, geschweige sie bestrafen will, wenn sie sich von ihm abwendet, sondern in gleichbleibender, geradezu penetranter Zuwendung um sie wirbt. Wo zu dieser Zeit ganz viele Leute probiert haben, Gottes Liebe mit Ablasszahlungen, schmerzhaften Bußübungen und so weiter zu verdienen, hat Theresa einen liebenden Gott entdeckt, mit dem er reden konnte. Das entscheidende Erlebnis war im Jahr 1554 während der Fastenzeit im Kloster. Sie hat im Kloster ein Bild angeschaut von dem leidenden Jesus. Und in dem Moment ist Gottes Liebe so überwältigend über sich gekommen, dass sie nur noch brüllend zusammengefallen ist. Und in dem Moment hat sie tiefst in ihrem Herzen inne gewusst, dass sie sich Gottes Gunst und seine Liebe nicht erarbeiten kann. Gottes Liebe und seine Zuwendung gibt es bedingungslos im Glauben an Jesus Christus. Bis heute lockt Gott Menschen so, wie er das vor 500 Jahren bei der Theresa da hat. Und auch noch heute kann man sich den Himmel oder die Liebe von Gott nicht verdienen, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Auch die Bibel redet von dem Locken, das Theresa erlebt hat. Der Offenbarung 3,20 lesen wir. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Theresa hat auf das Klopfen, auf die Sehnsucht in ihrem Herz, auf das innere Treiben, hat sie Antwort gegeben, indem dass sie Jesus ihr ganzes Leben hergelegt hat und ihr ganzes Vertrauen auf den Gott gesetzt hat. Und das hat ihr Leben so wirklich zum Strahlen gebracht. Und auch du bist eingeladen, das Klopfen in deinem Herzen wahrzunehmen. Auch du bist eingeladen, dem Lockruf zu folgen. Auch Gott wirbt heute noch so penetrant um Leute, weil er uns Menschen so gern hat. Auch du bist heute eingeladen, die Tür aufzutun und dein Leben dem Jesus überzugeben. Auch nach dem Gottesdienst hat es Leute da, die gern mit dir reden oder für dich beten, wenn du Fragen dazu hast. Theresa und einige Mitnonnen, die auch so Erlebnisse mit dem persönlichen Gott gemacht haben, die sind immer mehr unzufrieden geworden über diese Umstände in diesem Kloster. Die Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, haben sie in diesem Kloster nicht leben können. Und sie haben sich gesehnt nach einem anderen Klosterleben, nach einem Kloster, wo es wirklich darum geht, Gott zu suchen, ihm zu begegnen. Und Teresa hat sich vor allem ein Kloster gewünscht, das glaubt. Wir müssen hören, was über sie geschrieben worden ist. Ihre Vorstellung war vielmehr, dass die Klöster zu geistigen Kraftzentren werden, die auf ihre Umgebung ausstrahlen. Also schon vor 500 Jahren haben sie von Glauben geredet. Teresa hat sich gewünscht, dass aus den Klöstern heraus die Liebe von Gott strahlt und die Menschen, die dort ein- und ausgegangen sind, etwas davon haben dürfen spüren. Und so hat sie mit sehr viel Aufstand, ihr könnt euch das vielleicht ein bisschen vorstellen, in Avila ihr erstes eigenes Kloster gegründet. Zu ihrer Lebzeit hat Teresa 15 Frauenklöster und 17 Männerklöster gegründet. Und sie hat ganz viele Reformen eingeführt. Sie hat extrem viel Gegenwind gehabt. Sie hat Verleumdungen müssen aushalten. Immer wieder ist ihr gesagt worden, dass das Teufelswerk sei, das sie da mich. Und wenn man liest, wie sie Kloster gegründet hat, dann grenzt das an Krimis. Also mit Hausbesetzung und allem drum und dran. Aber ihr tiefes Gebetsleben, ihre innere Beziehung zu Gott, war ihr der ständige Rückenwind. Im Folgenden möchte ich noch so ein paar Perlen aus dem Leben von der Teresa rauspicken und auch für unser Leben fruchtbar machen, weil wir können ganz, ganz viel von der Teresa lernen. Teresa hat geglaubt zur damaligen Zeit, aber auch heute noch durch die Entdeckung von dem sogenannten inneren Gebet. Sie hat immer von dem inneren Gebet geredet. Was hat sie da damit gemeint? Sie schreibt: Meiner Meinung nach ist inneres Beten nichts anderes als Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, einfach um bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Sie hat entdeckt, und das ist wirklich einmalig zu dieser Zeit, dass Gott nicht einfach im Himmel oben ist, sondern dass er ganz persönlich in den Gläubigen innen wohnt. Im Neuen Testament lesen wir ganz viel die Formel in Christus. In Johannes 14,20 lesen wir, sagt Jesus: Wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Jesus lebt durch den Heiligen Geist in den gläubigen Menschen. Und das war für Teresa eine grosse Entdeckung. Und Jesus ist ihr bester Freund und ihr engste Vertraute geworden. Es ist so eindrücklich, wenn man über sie liest, wie sie die innige Beziehung mit dem Jesus gepflegt hat. Und aus dem ständigen Gespräch mit Jesus, wo er innen gewandt hat, dem inneren persönlichen Gebet, ist sie gestärkt worden, ist sie ermutigt worden, hat Ruhe und Zuversicht in all ihren Herausforderungen bekommen. Und ich finde es spannend, sie betont, es geht nicht darum, dass man täglich stundenlang beten muss, sondern es geht darum, Kontakt zu haben mit Jesus, der in uns innen wohnt. Und ich finde, das ist eine riesige Ermutigung, auch gerade zum Beispiel für Mamis hier innen, die mit dem ersten Geschrei am Morgen um 6 Uhr geweckt werden und mit dem letzten Geschrei am Abend um 11 Uhr wieder ins Bett gehen und sich nicht können die Zeit nehmen, um stundenlang zu beten. Teresa würde aber diesen Mamis sagen: Entdeck den König, der in dir innen wohnt, und richte deinen Blick, deine Gedanken immer wieder während dem Windeln wechseln, was auch immer machst, auf den König in dir. Sie schreibt: Hätte ich das früher gewusst, dass dieser König in mir wohnt, ich hätte ihn nicht so oft alleine gelassen. Entdeck den König in deinem Herzen. Lassen wir uns doch von ihr ermutigen, dass wir immer wieder den Kontakt mit dem König in uns innen suchen, wo in uns innen wohnt. Das ist nicht einfach ein König, sondern es ist Gott persönlich. Ja, sind wir uns bewusst, dass der König in unserem Herzen wohnt? Kennt ihr das, dass ihr manchmal nicht immer so begeistert sind, mit dem König im Herzen zu reden? Teresa schreibt: Alle Schwierigkeiten im Gebet können zurückverfolgt werden auf die eine Ursache, zu beten, als wäre Gott abwesend. Zu beten, als wäre der König nicht daheim, als wäre er spazieren oder was auch immer. Und Ich leide manchmal unter dem in meinen Zeiten, wenn ich bete. Wenn ich am Morgen meine Zeit mit Gott habe und bete, merke ich, dass ich ja mit meinen Gedanken schon am Tag bin und schon überlege, was jetzt als Nächstes zu machen ist im Büro, was für Termine dass ich heute habe. Und bete eigentlich so, als wäre Gott abwesend. Ich bin sehr ermutigt worden, mit einer grossen Entschlossenheit wieder viel mehr so zu beten, wie wenn der König in mir wäre. Und er ist es ja auch. Teresa hat den König in ihrem Herz innen total ernst genommen. Sie hat ihm alles zutraut. Sie hat alles von ihm erwartet, alles von ihm erbettet. Und so ist in ihrem Leben Unmögliches möglich geworden. Mir ist der Vers aus Johannes 15,15 wichtig geworden. Der berühmte Vers, wo es heisst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Durch das innere Gebet, durch das ständige persönliche Gespräch mit Gott, ist Teresa in Jesus geblieben. Und darum ist ihr Leben so fruchtbar geworden. Darum hat sie so gelauert und wir reden 500 Jahre später noch von ihr. Das Leben von der Teresa ist ein einziger Ruf an uns alle heute Morgen, die innige Freundschaft mit Gott zu pflegen. Und wenn wir über Teresa reden, glaube ich, ist es sehr angebracht, dass wir uns alle kritisch hinterfragen, hey, wie sieht es mit dieser innigen Freundschaft mit dem Gott aus? Wie sieht es mit meinem Gebetsleben aus? Wie oft ist der König in meinem Herz allein? Teresa schreibt, dass es eine entschlossene Entschlossenheit braucht, um sich immer wieder auf die Suche nach dem König zu machen. Und ich frage mich und uns alle, wie gross ist unsere Entschlossenheit, immer wieder sich auf den Weg machen zu dem König? Wie viel darf es uns auch kosten, damit die innige Freundschaft mit Gott Priorität hat in unserem Leben? Das ist eine spannende Frage, die wir auch in der Kleingruppe mal zusammen diskutieren dürfen. Teresa hat gelaut durch ihren Mut. Ich finde, sie ist mir ein Riesenvorbild. Und sie war nämlich von Natur aus gar nicht eine mutige Frau gewesen. Sie schreibt in ihrem Buch vom Minderwert, dass sie Angst hat vor Fehler machen. Sie empfindet sich selber als eine unbildete Frau. Aber aus dieser innigen Beziehung mit dem König in ihrem Herzen hat sich ein gewaltiger Mut entwickelt. Jede Klostergründung, habe ich vorher schon erzählt, ist mit grossem Widerstand verbunden gewesen. Sie hat unter Verleumdung gelitten und unter der grossen Frauenfeindlichkeit zu dieser Zeit. Aber aus dieser innigen Beziehung mit Gott hat sie Widerstand können, mutig entgegenstehen. Und sie hat gesagt, da finde ich so einen super Satz, Gott und ich, wir zusammen sind immer die Mehrheit. Mit dem Wissen ist sie mutig vorangegangen in dieser Zeit. Sie hat Bücher verfasst über das Gebet, das uns heute noch erhalten sind. Und das war sehr verboten für eine Frau zu dieser Zeit. Sie hat andere Leute in ihrem Glauben ermutigt, auch wenn sie die Verfolgung im Nacken hatte und gewusst hat, das Ganze könnte ihr Leben kosten. Der Mut und die Entschlossenheit ist auch von zwei Männern bemerkt worden, die ihre Ratgeber waren. Ich möchte mal hören, was über sie gesagt worden ist. Gott hat ihr einen so starken, wackeren Mut gegeben, dass es einen erstaunt. Oh, ihr habt mich getäuscht, da ihr mir sagtet, sie sei eine Frau. In Wirklichkeit ist sie ein echter Mann. Und zwar einer von den ganz Bärtigen. Sie war eine mutige Frau. In uns lebt der gleiche Geist, wie in Mose gelebt hat, im Josua, im David, in Jesus, der Jünger, im Jan Hus, der Teresa. Und so sind auch mehr berufen, mutig vorwärts zu gehen. Und so sagt auch Gott zu allen da innen heute Morgen, ich sage dir, sei stark und mutig, hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Was für eine Zusage! Wo darfst du in deinem Leben mutige Schritte machen? Wo weißt du schon ganz genau, ich sollte seit langem etwas anpacken? Und du machst es nicht. Ich weiß nicht, ihr im Camp, keine Ahnung, was ihr erlebt habt. Vielleicht habt ihr mutige Entscheidungen getroffen in diesem Camp. Sachen, die ihr vielleicht anpacken wollt daheim. Daheim ist es manchmal wieder etwas schwierig, aber ich möchte euch ermutigen. Geht in euch. Er ist, der das bewirken kann, dass ihr die Sachen umsetzen könnt. Ihr und Gott zusammen, ihr seid immer in der Mehrheit. Denkt an das. Lassen wir uns doch von der Theresa ermutigen. Nicht, weil sie so super war, sondern weil sie ihrem König im Herzen alles zutraut hat. Ich finde es noch wichtig zu sagen, Theresa war im Fall nicht eine Überflügerin. Sie schreibt ganz viel, jetzt gerade in dieser Biografie, die ich gelesen habe, von ihren Zweifeln, die sie hatte. Sie hat ganz viele Fragen gehabt. Sie hat Charakterschwächen gehabt, die sie sehr offen beschreibt. Und ihr ganzes Leben war gezeichnet von ganz vielen Krankheiten. Sie ist sehr viel, immer wieder krank gewesen, hat sehr, sehr viel gelitten. Sie ist mir zum Beispiel auch ihrer Transparenz ein grosses Vorbild. Sie war nicht einfach so die Powerfrau gewesen, die vorangegangen ist, sondern sie ist ehrlich auch zu ihren Schwächen und zu ihren Leiden gestanden. Aber wahrscheinlich ist ihr eben so ergangen, wie das der Paulus im 2. Korinther 4,16 beschreibt. Der äußere Mensch hat wohl viel zu leiden gehabt, aber ihr innerer Mensch ist täglich erneuert worden. Und so wird Folgendes über Theresa geschrieben. Dieser innere Mensch war bei Theresas täglich im Gespräch mit seinem Gott, der ihr Mut machte und ihr eine Freiheit gab, der auch Krankheit und Anfälle von Melancholie nichts anhaben konnte. Ganz eindrücklich. Ich finde es auch ganz eindrücklich, was sie über das Leiden schreibt, wie sie mit Leiden umgeht. Also, ich könnte noch ein paar Predigten über sie machen. Und durch das hat sie mit dem Paulus können in allen Nöten und Schwierigkeiten sagen, denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Gehen wir mutig vorwärts. Und als letzter Punkt, Theresa hat glowed durch ihre Lebensfreude. Man könnte jetzt vielleicht denken, dass die Theresa so eine alte, verhärmte Nonne war, die keine Ahnung vom Leben hatte. Dem war nicht so. Wenn man da liest, auch jetzt ihre Biografie oder auch andere Sachen, dann merkt man, Theresa hatte eine grosse Lebensfreude gehabt. Sie war eine beliebte Gesprächspartnerin. Sie war eine super Seelsorgerin. Sie hatte eine gewinnende Autorität. Und in Anbetracht von Schwierigkeiten schreibt sie, hat sie mir lieber gelacht als gejammert. Das also, finde sie sehr, sehr eindrücklich. Und passend schreibt sie darum, vor törichter Andacht und sauertöpfischen Heiligen bewahre uns, o Herr. Und so ist beschrieben, dass während ihrer Kutschenfahrt, dass es da sehr oft lustig zu und her gegangen ist. In ihrer Anwesenheit ist viel gesungen und getanzt worden. Und neben dem treuen Fasten und neben dem Leben in Armut hat sie es aber sehr genossen, wenn sie mal ein fürstliches Essen serviert bekommen hat oder wenn sie in einem bequemen Bett schlafen konnte. Sie war eine anziehende Christin. Oder wir können es mit dem Wort aus dem 2. Korinther 2,15 folgendermaßen ausdrücken. Unserem ganzen Leben haftet der Wohlgeruch von Christus an. Und damit loben wir Gott. Ich glaube, sie hat so einen Wohlgeruch verbreitet, dass Menschen gerne mit ihr zusammen gewesen sind. Und ich habe mich dann gefragt, wie kann sie so eine Lebensfreude versprühen in all ihren Schwierigkeiten, in all ihren Leiden, in all ihren Herausforderungen. Wie hat sie das geschafft? Ich glaube, dass Theresa unseren Jahresvers schon vor 500 Jahren entdeckt hat und den zu ihrem Lebensmotto gemacht hat. Nicht nur als Jahresvers, sondern als Lebensmotto. Die auf den Herrn schauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Theresa hat das Geheimnis entdeckt. Das Geheimnis der Lebensfreude liegt nicht Ferien von Spanien, natürlich, im Moment schon. Das Geheimnis der Lebensfreude liegt nicht in einem guten Job oder in Familie oder in irgendetwas. Das Geheimnis der Lebensfreude liegt im Schauen auf Gott, in dem inneren Gebet, in dieser Freundschaft mit dem König, der in unserem Herzen wohnt. Also wenn du Lebensfreude haben dann pfleg die Beziehung mit dem König in deinem Herz. Das ist das Mittel dazu. 1582 ist Teresa dann im Alter von 67 Jahren an Krebs gestorben. Wüsste sie, dass sie 1622 von der katholischen Kirche zu einer Heiligen erklärt worden ist, würde sie sich wahrscheinlich im Grab umdrehen. Weil schon zu ihrer Lebzeit haben Menschen sie als Heilige angesprochen. Über solche Sachen hat sie immer gelacht. Weil in ihrem Weltbild hat es keinen Unterschied gegeben zwischen Menschen. Sie hat eine arme Bäuerin gleich behandelt wie eine Königin. Dass sie 1970 aber von der katholischen Kirche als erste Kirchenlehrerin anerkannt wurde, wäre, glaube ich, würde sie sich wahrscheinlich eher darüber freuen. Weltweit gibt es überall jetzt die sogenannten karmelitischen Orden, die zurückgehen auf Teresa von Avila. Ich habe im Internet ein bisschen nachgeforscht und bin erstaunt und begeistert von diesen Orden, was sie glauben, was sie leben und was ihnen wichtig ist. Das Leben von der Teresa dringt jetzt noch durch und lässt so ganz viele Orden und Leben, die über sie studieren, glühen. Amen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das vorbildliche Leben für alle Höchst und Tiefst von der Teresa. Und danke, dass du der gleiche Gott bist wie zu der Zeit von der Teresa und auch heute. Herr, und du siehst jedes Einzelne durch ihn. Du weißt, wie es uns geht in dieser Beziehung mit dir. Und ich bitte dich, dass du deinen Geist ganz neu über uns ausgüssest. Und dass du uns einen Hunger gibst. Dass du uns eine entschlossene Entschlossenheit gibst, dich zu suchen, die Beziehung mit dir zu pflegen. Ich bitte dich auch da gerade speziell für die Jungen, die jetzt vielleicht begeistert von Spanien heimkommen, Herr, dass sie gerade daheim weiterleben dürfen, da, wo sie erlebt haben. Du siehst vielleicht auch Menschen, die mutlos sind, die Angst haben, Schritte zu wagen. Und so bitte ich dich, dass sie durch dich dürfen in der nächsten Zeit mutige Schritte machen, Sachen anpacken, Ängste überwinden, in deinem Namen Jesus Christus. Und ich bitte dich, dass du uns alle zu lebensfreudigen Menschen machst, die Freude am Leben dürfen haben, weil du in uns innen wohnst. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das riesige Geschenk. Danke, dass wir dich kennen dürfen und dass du als König der ganzen Welt in unseren Herzen innen wohnst. Ich bete dich an dafür. Amen. Wir dürfen jetzt miteinander ein Lied singen und ich ermutige euch auch gerade, das Lied wie als ein Gebet singen und vielleicht die Sachen auch gerade noch persönlich von Gott zu bringen, die euch wichtig geworden sind, dass ihr die Sachen mutig festmacht. Danke euch.